Mein Thema heute ist Berufen zu einem segensreichen Leben. Berufen zu einem segensreichen Leben. Und ich möchte zu Beginn beten. Vater im Himmel, ich möchte danken, dass du uns schon gesegnet hast, indem du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du alles getan hast, was notwendig war, damit wir ein segensreiches Leben leben können. Und so möchte ich jetzt beten, dass diese Predigt uns nochmal die Augen öffnet für das, was wir schon empfangen haben und auch wie wir Segen aktivieren können in unserem Leben. Und so möchte ich echt beten, dass du jetzt jeden Einzelnen segnest, Herr, dass du unsere Ohren segnest, die Herzensohren segnest, damit wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern dass es auch etwas mit uns macht und wir entsprechend handeln in Jesu Namen. Amen. Amen. Und es ist so, ihr kennt bestimmt dieses Sprichwort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und der Jakobus, der bringt es sehr gut auf den Punkt in Jakobus 2. Ich bringe immer wieder gerne diese Stelle, wo es heißt in Jakobus 2,14, ab da geht dann diese Passage los, der Glaube ohne Werke ist tot. Also nur zu glauben, und zu meinen, dass man Christ ist und mit Christus lebt. Und wenn sich das aber nicht im Leben umsetzt, dann ist dein Glaube nicht wirksam, dann ist er tot. Das bedeutet, dein Glaube erfordert oder wird automatisch auch Werke hervorbringen, die zeigen, dass du glaubst. Also anhand deiner Werke und wie du mit Menschen umgehst, wie du mit ihnen redest, wie großzügig du in Bezug auf sie bist, kannst du erkennen, ob du zu Jesus gehörst, ob dein Glaube wirklich lebendig ist und aktiv ist. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja? Und es wär ja tragisch, wenn Jesus sagt, ja, ich habe euch alle lieb, aber ich bin nicht bereit, das Opfer zu geben am Kreuz. Ja, dann hat keiner gewonnen. Und somit musste er diese Liebe, musste einen Ausdruck finden und sie hat einen Ausdruck bekommen, indem Jesus ans Kreuz gegangen ist und dort hat er seine Liebe erwiesen. Ja, und das ist, zeigt auch, dass er, und so soll auch unsere Liebe sichtbar werden, unser Glaube sichtbar werden. Ja, das bedeutet, Jakobus führt es so an, wenn einer der Kleidung bedürftig ist, also nackt ist und du sagst, ja, ich hoffe, dass irgendjemand kommt und dich einkleidet, ja, dann ist da nichts gewonnen, sondern wir haben die Möglichkeit zu segnen, ihm Kleidung zu geben oder wenn einer Hunger hat, dass wir nicht sagen, naja, ich hoffe und segne dich damit, dass du irgendwann mal eine warme Mahlzeit bekommst, aber wieso gibst du ihm keine warme Mahlzeit, wenn du die Möglichkeit hast? Also es muss sich praktisch umsetzen. Und ich möchte heute über Fluch und Segen sprechen. Und natürlich gibt es da ein Kapitel, was uns ganz viel Auskunft über Fluch und Segen gibt. Das ist 5. Mose 28. Ich möchte jetzt aber nicht den ganzen 5. Mose 28 mit euch lesen. Das sind insgesamt 68 Verse. Aber was sehr interessant ist, 14 Verse handeln von den Segnungen und 54 Verse von den Flüchen. Insgesamt gibt es in der Bibel über 600 Stellen, wo es um Fluch und Segen geht. Also offensichtlich ist es doch ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns befassen sollten. Und ich möchte jetzt mal kurz Segen definieren und dann auch Flüche definieren. Was ist überhaupt Segen? Was sind Flüche? Also was ist Segen? Es gibt einmal das griechische Verständnis und das jüdische Verständnis. Im griechischen Verständnis ist Segen vor allem, etwas Gutes auszusprechen über den anderen, ein Segensgebet zu sprechen, also ein Segen, der sich in Worten ausdrückt oder auch Handauflegung, ne, das ist alles Segen. Ich wurde immer als Kind gesegnet. Ich kann mich eigentlich an keinen Morgen erinnern, wo ich nicht, bevor ich in die Schule gegangen bin, gesegnet worden bin von meinem Vater, ja, wo er den aaronitischen Segen über uns ausgesprochen hat per Handauflegung. Und das ist Segen. Das ist nicht nur ein griechisches Verständnis, sondern das ist Segen. Okay? Aber die Griechen haben mehr dieses Verständnis des Segens sprechen. So, das jüdische Verständnis geht ein bisschen weiter. Da geht es nicht nur darum, Segen auszusprechen, sondern zu segnen, also auch ganz praktisch und materiell zu segnen. Also ist Segen nicht nur ein Wort oder eine geistliche Proklamation über das Leben eines anderen oder eines selbst, sondern Segen wirkt sich auch materiell aus. Das kann man sehr gut an Abraham sehen. Abraham wurde gesegnet, weil er Gott geglaubt hat, nicht weil er so toll war, nicht weil er so heilig war, sondern weil er geglaubt hat. Wir vergessen es oft, aber Abraham war ja kein perfekter Mann, sondern er war ein Sonnenanbeter, war ein Chaldäer. Und Gott hat ihn erwählt, also diese Wahl zum Guten. Gott hat gesagt, dich will ich, und hat sich ihm offenbart und hat dann einen Segensbund mit Abraham geschlossen. Abraham hat gesagt, ich glaube dem, und dann ist dieser Segen aktiv geworden in seinem Leben. Und es ist einmal, dass alle Generationen, die nach ihm kommen, gesegnet sind. Was das bedeutet, werde ich später noch aufschlüsseln. Und dann sehen wir, dass dieser Segen eben nicht nur ein geistlicher ist, also dass Gott mit ihm war und offensichtlich Segen in seinem Herzen, in seiner Seele vorhanden war, in Form von Friede, Freude, Freiheit und, sondern er wurde auch materiell gesegnet. Und das sehen wir an Abraham. Er hatte wirklich Segen. Was der angefasst hat, wurde Gold. Ja, er hatte ständig Vermehrung. Der war wirklich reich. Über Isaak lesen wir, er war reich, dann war er reicher, bis er sehr reich wurde und die Philister waren neidisch auf ihn. Also wir sehen, dass ich auch Segen materiell auswirken kann. In Form von Finanzen, in Form von Arbeitsplatz, Gesundheit, gesunde Beziehung, Wohlstand. Wohlstand ist ein Zeichen für Segen. Und die Hebräer oder die Juden haben da ein sehr klares Verständnis. Das Verständnis ist, wenn ich segne, sind es nicht nur Worte, sondern ich möchte auch etwas geben. Ich möchte großzügig sein und den anderen wirklich segnen in Form eines Geschenkes oder in Form einer Connection, die ich dem gebe. Sagen wir mal, ich habe Vitamin B, ich habe Connections zu der Firma, zu der Firma, zu der Firma. Ich versuche, dich da reinzubringen. Ich wünsche dir nicht nur, dass du irgendwann mal einen guten Arbeitsplatz bekommst, sondern ich werde selber losgehen und Gespräche führen und schauen, dass du gesegnet wirst. Ja? Also das ist das weitere Verständnis. Also es ist beides. Es sind einmal Worte, aber es sind eben auch konkrete Taten. Und das sehen wir an vor allem an Abraham, Isaak und Jakob. Und das ist wie so ein roter Faden, der durch die Bibel geht. Genau. Also das ist... Ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. Wie schaut jetzt konkret Segen aus? Wie wird er sichtbar? Also materiell in Form von Wohlstand, Arbeit, Geld, Gesundheit, gesunde Beziehungen. Geistlich gesehen in Form von Friede, Freude, Versorgung, Genügsamkeit, Liebe, Freiheit, Sieg, dass du Sieg hast und auch die Gunst Gottes, dass du Gunst bei Gott hast. Und was mir persönlich auch noch mal so wichtig war, dass du eben ein höheres Lebensziel hast, dass du eine Vision hast, dass du nicht nur für dich lebst, sondern dass du verstehst, ich möchte für Gott leben und für andere Menschen leben. Mein Leben soll Ausfluss haben und Einfluss haben auf Menschen in meinem Umfeld, und ich möchte nicht nur meine Ziele verfolgen, sondern vor allem möchte ich Gottes Ziele verfolgen. Das ist echter Segen, Leute. Diesen Weitblick zu haben, diese Offenbarung zu haben, ist Segen. Und ihr kennt bestimmt die Stelle, wo es heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, getrennt von mir könnt ihr keine Frucht bringen. Segen wirkt sich auch darin aus, dass du Frucht bringst. Eine Frucht, die bleibt. Also da geht es hier nicht nur um die Leibesfrucht, dass du Kinder hast, auch das ist ein Segen, Kinder sind ein Segen, sondern dass du generell Multiplikation in deinem Leben hast, dass Vermehrung stattfindet, dass du dein Talent nicht vergräbst, sondern dass du es vermehrst. Das, was Gott dir gegeben hat an Talenten, an Gaben, an Dingen, dass du in der Lage bist, das zu vermehren. Also er möchte, dass du eine Frucht trägst, die bleibt. Natürlich gibt es die geistliche Frucht, aber das kannst du auch natürlich auf Materielles anwenden. Gut, jetzt wollen wir uns ein bisschen mit Flüchen beschäftigen. Was hat es auf sich mit den Flüchen? Und dazu möchte ich erstmal ein biblisches Fundament legen. Wir wollen uns jetzt einige Stellen, ich hoffe, das wird jetzt nicht langweilig für euch, wir werden uns jetzt einfach einige Stellen durchlesen und dann werde ich kurz dazu was sagen. Also, Stelle Nummer 1, die steht in 2. Mose 20 von Vers 5 bis 6. Da geht es um Götzendienst und dann heißt es hier in Vers 5, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, diesen Götzen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also wir sehen hier, dass Flüche kommen können, und zwar nicht nur auf dich, sondern auch auf die Generationen, die nach dir kommen. Und dass Gott die Missetat der Väter heimsucht bis ins vierte und dritte Glied. Und das ist ja etwas, was wir oft gehört haben. Aber was wir oft auch vergessen ist, aber Barmherzigkeit erweist er an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Auch das ist eine Wahrheit. 2. Mose 34, 6 bis 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Also hier wird es nochmal bestätigt, wiederholt. Jetzt lesen wir in 3. Mose 26, 39. Die aber von euch übrig bleiben, die sollen in der Feinde Land dahinschwinden wegen ihrer Missetat, aber auch um der Missetat ihrer Väter willen. Also es ging nicht nur um ihre Sünden, sondern auch um die Sünden ihrer Väter, weshalb Gott sein Segen wegnimmt. Und das ist auch, was Fluch ist. Fluch ist die Abstinenz des Segens. Wenn Gott nicht mehr seine Hand über dir hält, dann ist automatisch Fluch da. Das müssen wir verstehen. Dann ist Fluch da, dann ist Konsequenz der Sünde da. Und die Sünde mit all ihren Auswirkungen. Aber ich werde da noch ein bisschen drauf eingehen dann. 2. Könige 14,6 steht folgendes. Ihre Söhne jedoch ließ er am Leben und folgte so dem Gebot des Herrn, wie es im Gesetzbuch von Mose steht. Eltern sollen nicht für die Verbrechen ihrer Kinder hingerichtet werden und Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern. Jeder soll nur für seine eigene Sünde bestraft werden. Wenn wir das jetzt lesen, um im Vergleich zu den anderen Stellen, die wir gerade eben gelesen haben, könnte man meinen, dass Gott sich hier in der Sache widerspricht. Einerseits sucht er die Sünden der Väter heim, ja, also dass es bis ins dritte und vierte Glied geht. Und dann meint man, okay, man wird bestraft für die Sünden der anderen, die vor mir waren. Und jetzt auf einmal heißt es, jeder soll nur für seine eigene Sünde bestraft werden. Hesekiel 18, 20, da steht, denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. So, und auch hier wird das nochmal bestätigt. Also haben wir jetzt zweierlei Bibelstellen. Die einen sagen, dass du quasi auch Fluch auf deinem Leben hast und in gewissen Sünden bist aufgrund der Sünden deiner Vorväter. Und die andere Stelle sagt, nein, Gott würde niemals dich wegen der Sünde deines Vaters bestrafen oder den Vater wegen der Sünde des Sohnes. Ja? So, was ist jetzt da die Wahrheit? Und das möchte ich jetzt mit euch ein bisschen erarbeiten, ja, weil ich denke, das ist total wichtig, weil wir oft vielleicht nur die eine Seite gehört haben. Heute hören wir beide Seiten und wollen uns mit diesem komplexen Thema auseinandersetzen. Also was ich in den ersten Versen vor allem gesehen habe, ist 2. Mose 20, 5, 6, möchte ich betonen, hier steht, dass also Götzendienst, das verwerflich ist vor Gott, und dass er die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern, und jetzt hört zu, derer, die mich hassen. Ich denke, das ist ein Schlüsselwort in diesen Versen. Derer, die mich hassen. Also wenn du einen Gott hasst, und das ist vielleicht keine Emotion in dem Moment, die du empfindest, sondern dass du einfach ihm nicht gehorchst, ihm nicht vertraust, deinen eigenen Weg gehst, auf deine eigene Kraft vertraust, das ist eine Umschreibung von dem Wort hassen. Dass du einfach dein eigenes Ding machst und er dir völlig Wurst ist, ja, das ist Hass. Also ich sag mal, die Steigerung von Hass ist Gleichgültigkeit, dass es dir einfach egal ist, dass Gott dir egal ist. Das bringt natürlich Sünde hervor in deinem Leben und diese Sünde wird eine Konsequenz haben. Und das Herrliche mit Jesus Christus ist, als er ans Kreuz für uns gegangen ist, was ist dort passiert? Er wurde bestraft, die Strafe Gottes lag auf seinen Schultern. Das bedeutet, in Christus wirst du nicht bestraft, sondern wenn du in Christus bist, bist du Sohn und Tochter. Das bedeutet, alles, was Gott jetzt an dir tut, ist Erziehung. Das lesen wir in Hebräer 12, wo es heißt, der Vater erzieht uns. Er drückt es sehr heftig aus, der Schreiber des Hebräerbriefs, wir wissen nicht, ob das der Paulus war, er sagt, dass er die schlägt, die er liebt, ja. Dass er den Sohn, wenn du ein Sohn bist, dass er dich züchtigen wird. Ne? Aber es ist keine Strafe, das dürfen wir, eine Strafe bedeutet, du bist verdammt, du darfst nicht mehr in meinem Haus wohnen, du gehörst nicht mehr zu mir, du bist jetzt ein Abtrünniger, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist Strafe. Diese Trennung hat Jesus am Kreuz von Golgatha erlebt. Die Strafe lag auf ihm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt, es ist diese Strafe, die wir hätten tragen sollen. Diese Strafe liegt eigentlich auf uns aufgrund unserer Sünde. Der Sündesold ist der Tod, also die absolute geistliche Trennung von Gott. Das bedeutet, du lebst im Fluch, du lebst im Tod, du lebst in der Verdammnis ohne Christus. Das so, aber jetzt in Christus liegt keine Strafe auf dir, sondern du musst auch keine Angst haben vor der Strafe, sondern es ist die Erziehung des Vaters, die immer zum Guten ist. Das bedeutet, mein Sohn, du hast missgebaut, und dann legt Gott seinen Arm um deine Schultern und sagt, mach dir keine Sorgen, ich vergeb dir, jetzt geht's aber weiter. Aber versteh, du hast hier missgebaut. Das ist Erziehung. Und Strafe ist, geh raus, geh weg von meinen Augen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber das trifft uns nicht, das hat Jesus getroffen. Also weil Jesus diese Strafe getragen hat, wird diese Strafe uns nicht zuteil. Das bedeutet mit anderen Worten, und das möchte ich mal anhand von König Josia beschreiben. König Josia hatte einen Vater, der war ja 8 Jahre alt, ist König geworden, und sein Vater war ein Mann nicht nach dem Herzen Gottes. Also er war wirklich durch und durch böse. Er war böse in seinem Herzen, wollte nichts mit Gott zu tun haben. Und trotzdem war Josia gesegnet, und Josia war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie kann das jetzt sein, wenn ja Gott die Missetat heimsuchen wird bis ins 3. und 4. Glied? Er war ja direkt der 2. nach seinem Vater. Und er hatte Segen auf seinem Leben, offensichtlichen Segen. Was ich damit sagen will, es geht nicht nur hier um die Missetat der Väter, sondern auch um die Missetat von dir und von uns oder von Josia. Also sprich, Fluch kommt nicht automatisch über dein Leben, sondern der Fluch kommt dann, wenn du in denselben Sünden wandelst wie deine Väter. Also ab dem Moment, wo du sündigst, dann wird Konsequenz kommen. So auch bei David, dem Hause Davids. Ja, wir wissen, dass David den Ehebruch begangen hat mit der Bathseba. Er hat auch viele Frauen gehabt und hat er in dem Bereich nicht immer sauber gelebt. Und dann hat es eine Konsequenz gehabt für die, die nach ihm kamen. Und wir haben gesehen, dass in seinem Haus dann wirklich viel Mist passiert ist, dass die eine Tochter von dem Bruder vergewaltigt wurde und ganz, ganz schlimme Dinge da passiert sind. Ne? Aber ich sag mal, jeder hat eine Entscheidung, die er zu treffen hat. Möchte ich das fortführen, was meine Väter gemacht haben, oder entscheide ich mich dagegen? Und ich sage mal so, wenn du Gott in deinem Leben nicht hast, wirst du unweigerlich in diese Dinge hineinschlittern. Du hast überhaupt nicht die Wahl, dich dagegen zu entscheiden, und auch nicht die Kraft. Aber in Christus, und das möchte ich uns wirklich sagen, in Jesus Christus kannst du aus Fluch Segen machen. Amen. Du musst nicht sündigen. Du musst nicht in diesen Dingen weitergehen, in denen deine Vätern verhaftet waren. Ja, so auch für mich, wenn ich jetzt mal an mich denke, sagen wir mal, oder sexuelle Sünde oder sowas, die mein Opa oder mein Uropa oder so, in denen er gelebt hat. Wenn ich jetzt Jesus habe in meinem Leben, kann ich sagen, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht für mich. Ich möchte nicht Scheidung für mein Leben. Ich möchte nicht dass ich mehrere Frauen habe, mehrere Kinder habe und so weiter. Ihr müsst wissen, mein Opa väterlicherseits hat 3 Frauen gehabt, hat seine Söhne, wo sie noch sehr jung waren, hat sie verlassen. Und dann kann ich mich entscheiden, in Christus kann ich mich entscheiden, dieses Leben will ich nicht leben. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe die Möglichkeit, einen Stopp zu setzen für diese Linie des Fluches. Und dann wird Segen über mein Leben kommen. Und da möchte ich hier nochmal auf diese Stelle eingehen, wo es heißt, die Väter sollen nicht, warte mal hier, wo ist die denn? Genau, da ist sie. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Das ist es in Hesekiel 18,20. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters, und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes. Da stelle ich mich drauf, absolut. Yes and amen. Fluch ist kein Automatismus, sondern durch meine Taten kann ich Fluch aktivieren in meinem Leben. Und dann kann es zu einer Sucht werden. Deswegen hast du das oft in Familien, wo Armut ist oder ein schlechter Umgang mit Finanzen, dass sich das dann fortsetzt in die nächste Generation. Oder wenn ganz viel Drogen konsumiert wurden, ja, und vielleicht du schon als kleines Kind gesehen hast, wie dein Vater oder deine Mutter ständig sich Marihuana reinpfeifen oder Speed nehmen oder sonst was, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass ohne Christus der Sohn oder die Tochter in denselben Dingen weiterläuft. Aber wenn du in Christus bist, kannst du einen Stopp setzen. Du kannst sagen, nein, ich höre auf, die ganze Zeit die Schuld auf meinen Vater zu schieben, auf meine Mutter zu schieben. Ja, aber die haben das gemacht. Ich bin ja ein Opfer hier in der Sache und deswegen bin ich einfach da reingerutscht. Ich kann ja gar nichts dafür. Und du kommst mit Entschuldigung, eine Entschuldigung nach der anderen und sagst, die sind schuld. Und wenn wir alle mal, wir alle könnten eigentlich die Schuld auf jemanden schieben. Wisst ihr, wer der Hauptschuldige ist? Adam ist schuld. Adam ist schuld, der hat das ganze Chaos verursacht. Ja? Aber hier sehen wir ganz klar, nein, Adam ist nicht schuld, sondern wir sind schuld. Wir sind nicht nur Opfer, sondern in dem Moment, wo wir in denselben Sünden wandeln, sind wir auch Täter. Völlig egal, warum, in welchem Kontext du groß geworden bist, was deine Eltern gemacht haben. Du bist verantwortlich und du hast die Autorität im Namen Jesus, dem ein Ende zu setzen. Amen. Du kannst echt einen Stopp setzen. Du kannst sagen, nein, ich möchte anders umgehen mit meinen Kindern. Ich möchte anders umgehen mit mir selbst. Ich möchte mein Haus anders führen. Du hast die Kraft und die Möglichkeit. In der Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich. Du kannst dem einen Stopp setzen. Und dann möchte ich wirklich ganz viele ermutigen. Ich habe jetzt zwei Beispiele angeführt. Drogenmissbrauch und Finanzen, aber das kannst du natürlich auf so viel beziehen, ja, natürlich auch die Sexualität ist auch ein heißes Thema. Ich möchte euch jetzt ein Zeugnis geben von meiner Schwiegermutter, seid ihr ready dafür, okay? Meine Schwiegermutter, also die Mama von Blanca, ist eine von 16 Kindern, okay? 16 Kinder, ja, und bei 16 Kindern, also jeder normale Mensch wird da schon wissen, okay, das war nicht nur ein Mann und eine Frau, die 16 Kinder, auch das gibt es natürlich, aber eher unwahrscheinlich. Nee, bei ihr war es wirklich so, dass der Vater viele Frauen hatte, die Mutter viele Männer hatte und hat dann natürlich deshalb auch ganz viele Halbgeschwister. Und die hat wirklich Schlimmes erlebt. Sie wurde von ihrer Mutter abgelehnt, ist bei ihrem Vater aufgewachsen und der Vater hatte natürlich viele Verhältnisse mit vielen Frauen und die hat von beiden Seiten einfach Geschwister mitbekommen. Dann hat sie erlebt, als sie 17 Jahre alt war, wie ihr Vater umgebracht wurde, also der war politisch engagiert und aufgrund dessen in El Salvador wurde der abgeknallt. So, das hat die erlebt mit 17, okay? Dann musste sie zu ihrer Mutter ziehen und ihre Mutter hat einen ganz klaren Unterschied zwischen ihr und ihren Geschwistern gemacht. Also die anderen wurden alle bevorzugt und sie war nicht wie eine Tochter im Haus ihrer Mutter, sondern eher wie so eine Magd, ja? Also ganz, ganz schlimm. Ja, und sie hatte alles Recht zu sagen, das ist alles schlecht, was ihr gemacht habt und schaut her, ihr seid schuld. Und die hätte so einen Frust schieben können und so viel Gift schlucken können, ja, und bitter werden können. Ist ja, ne, du wünschst anderen was Schlechtes und krepierst selber daran. Sie hätte das alles so entscheiden können für sich, aber Gott sei Dank ist ihr Jesus begegnet. Halleluja. Jesus ist ihr begegnet und sie hat mir erzählt, Manuel, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich habe viele Gespräche mit ihr geführt, auf Schwedisch. Sie war auch diejenige, die mir Schwedisch beigebracht hat. Ich habe immer am Anfang nur die Hälfte verstanden. Blanca war dann immer da als Übersetzerin. Aber so Kontext habe ich schon verstanden. Und die hat wirklich ein Gedächtnis wie ein Elefant. Die kann sich an alle Details erinnern. Also es waren immer echt lange Gespräche mit Blancas Mama. Aber es war so segensreich für mich. Weil ich gesagt habe, schau mal, es ist doch ein Hammer. Du hast einen Mann, du hast vier Kinder. Du hast nicht irgendwie mehrere Männer. Du hast nicht, du hast deinen Mann nicht verlassen, bist ihm treu geblieben. Obwohl du aus so einer Familie kommst. Und sie hat gesagt, ja, weil ich mich dafür entschieden habe. Ich habe gesagt, Gott, ich will das nicht leben. Ich will ein anderes Leben für meine Kinder. Und deswegen werde ich meinem Mann treu bleiben. Und sie hatte allen Grund, ihn zu verlassen. Weil Blancas Vater lange Zeit einfach Alkoholiker war und viel Alkohol getrunken hat und die Familie nicht gut behandelt hat. Und die Mama von der Blanca hat gesagt, nein, ich werde glauben, ich werde beten für meinen Mann, für meine Familie. Ich möchte, dass hier Heilung kommt, dass hier Segen kommt, dass aus Fluchen Segen wird. Und heute ist Blancas Papa frei von der Alkoholsucht. Der ist jetzt über 70, er lebt immer noch. Die sind immer noch verheiratet, die sind glücklich verheiratet. Hat solche Zustände genommen, dass selbst die Kinder gesagt haben, Mama, trenn dich vom Papa. Hör, wieso bist du überhaupt noch da? Uns geht's doch nicht gut wegen ihm. Und sie hat gesagt, nein, ich werde diesen Segen fortführen. Das bedeutet nicht, dass es ihr durch und durch gut ging und dass sie immer voll das tolle Leben hatte. Nein, die hat viele Kämpfe gehabt, aber sie hat segensreiche, göttliche Entscheidungen getroffen. Und das wurde gesegnet. Und jetzt ist sie ja schon ein bisschen älter, wenn sie jetzt zurückschaut, haben sich diese ganzen Kämpfe gelohnt, diese ganzen taffen Entscheidungen haben sich gelohnt, diese ganzen schlaflosen Nächte, die ganzen Tränen, die vor Gott vergossen wurden, die ganzen Momente, wo sie sich dachte, wird es jemals was? Es hat sich gelohnt, Leute. Alle ihre Kinder, ich möchte es betonen, Blanka und alle ihre Geschwister haben einen Partner. Ja, ich sage, one wife, one life, one wife. Ja, also einen Partner. Und haben gesunde Familien. Worauf ist es zurückzuführen? Auf die Segenslinie, die kam durch die Entscheidung der Mama von Blanka. Ja, das muss man sich mal vorstellen, was die durch ihre Entscheidungen bewirkt hat. Das war nicht immer leicht, das war tough. Sie hätte jeden guten Grund gehabt, anders zu entscheiden. Aber sie hat gesagt, nein, ich mach das. Und was sie mir auch erzählt hat, ist, sie war eine sehr aufbrausende Persönlichkeit. Ich so, du? No way, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, du bist so ruhig und so nett und so, ja. Und sie so, doch, ich war richtig zornig, ich hatte echt ein Problem mit Zorn, aber als ich mein Leben Jesus gegeben habe, dann bin ich wieder ausgebrochen im Zorn und dann hat Gott da mit mir gearbeitet, mit meinem Herzen gearbeitet und es hat alles aufgehört und dann hat wirklich Gott in der Tiefe ihr Herz verändert. Und das möchte ich uns einfach mitgeben, Leute, klar, wenn wir sündigen, öffnen wir eine Tür für Fluch in unserem Leben. Aber das Schöne ist, in Christus, in Jesus Christus am Kreuz, er hat doch allen Fluch getragen, da ist Vergebung für deine Sünden. Und auch Süchte, wenn du sagst, ich werde niemals loskommen von dieser Sache, ich werde niemals loskommen von meiner Spielsucht, niemals loskommen von meinen Zigaretten, niemals loskommen von meinen sexuellen Sünden, Pornografie oder was auch immer es ist oder Chatten im Netz mit irgendwelchen Männern. Ja, ich werde niemals loskommen, ich brauche das für meine Seele, Soul Food. Leute, das sind Lügen. Möchte ich nochmal sagen, du kannst frei werden, denn den der Sohn frei macht, ist wirklich frei in Jesu Namen. Du bist frei von der Sünde, aber das bedeutet, ist natürlich kein Automatismus, sondern du musst Entscheidungen treffen. Ich möchte mit uns eine Stelle lesen, die steht in Galater 3, Galater 3, 12 bis 14. Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt, nur wer seine Forderung erfüllt, wird leben. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Also, die erste Passage hier lesen wir, das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt, nur wer seine Forderung erfüllt, wird leben. So, und das ist, wir haben ja gerade eben uns mit 5. Mose beschäftigt, mit Fluch und Segen. Wenn du unter dem Gesetz stehst oder wieder unter das Gesetz gehst, wie es die Galater ja gemacht haben, dann ist nicht mehr der Segen abhängig von Jesus und seinem Werk am Kreuz von Golgatha, sondern dann ist Segen abhängig von deinen Werken. Das bedeutet, das Gesetz fordert keinen Glauben. Das Gesetz fordert kein Gottvertrauen. Alles, was das Gesetz sagt, ist, das ist, wie du gesegnet werden kannst. Wenn du das alles erfüllst, wirst du gesegnet. Und wenn du auf deine eigene Kraft vertraust, wenn du auf deinen eigenen Verstand, auf dein eigenes Geschick, auf deine eigene Disziplin vertraust, dann gehst du den Weg des Gesetzes. Wenn du sagst, Gott, alles cool, aber ich mach's selber. Das sind die Pharisäer, die sagen, ich schaffe das, ich werde das Gesetz einhalten, dann bewegst du dich aus dem Segen Gottes, aus dem Segen Jesu Christi, dann bist du verantwortlich für dein Karma quasi. Ja? Du bist verantwortlich für das, was dich trifft am Ende. Das bedeutet, kein Mensch kann ohne Sünde leben. Ab dem Moment, wo du das Gesetz gebrochen hast, wird der Fluch des Gesetzes wirksam über deinem Leben. Deswegen möchte ich dir sagen, vertraue auf Gott. Vertraue nicht auf deine eigene Kraft, sondern vertraue nur auf Gott, weil das bringt dich unter den Segen Jesu Christi. Jetzt ist sein Werk wirksam für dich und nicht deine Werke. Das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir das verstehen. dass in Christus alle Verheißungen ihr Ja und Amen haben, dass in Christus Segen vorhanden ist. Aber außerhalb von Christus ist es abhängig von deinen Werken, ob du gesegnet bist oder nicht. Deswegen steht in Sprüche 3, 5 und 6, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Hey Leute, das ist so eine starke Zusage. Das will ich für mein Leben, das will ich für das Leben meiner Kinder. Ich möchte mich nicht auf mich selbst verlassen, sondern auf Gott, mein ganzes Vertrauen auf Gott setzen. In Sprüche 3, dann lesen wir weiter ab Vers 7, halte dich nicht selbst für klug. Finde ich so gut. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper. Also es hat auch gleich mal einen richtig guten Einfluss auf meinen Körper. Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Und das ist, was ich uns sagen möchte. Lasst uns wieder unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Jetzt habe ich drei konkrete Schritte, wie du Segen aktivieren kannst für dein Leben. Drei Schritte aus der Bibel, das sind die drei Gs, okay? Eigentlich waren sie von Anfang an keine drei Gs, wenn ich jetzt ich habe es ein bisschen umschrieben, damit es cool wird, ja? Also drei Gs, da will ich drei Gs haben, ja? Ist leichter zu merken. Also eigentlich sind die Schritte folgende, okay? Ich sage mal das GGS, okay? Das GGS ist so, geht so. Glaube ist ganz wichtig, ja? Dann kommt Gehorsam. Und dann kommt Segen. Und ich habe es jetzt ein bisschen umgeschrieben, um es konkreter zu machen, weil Glaube, Gehorsam, was ist es eigentlich? Also, wir sagen jetzt die drei Gs. Gott vertrauen, dann göttliche Entscheidungen treffen, steht für Gehorsam, und das heißt ganzheitliches Wohlbefinden für Körper, Seele und Geist. Nochmal, Gott vertrauen, göttliche Entscheidungen, und dann wirst du ganzheitliches Wohlbefinden haben. Das ist, was Gott uns verheißen hat. Was bedeutet ganzheitliches Wohlbefinden? Das bedeutet nicht, dass du keine Krankheit mehr haben wirst. Das bedeutet nicht, dass du mal traurig sein wirst. Das bedeutet nicht, dass mal Dinge geschehen in deinem Leben, die negativ sind. Aber es bedeutet, du kannst aufgrund deines Gottvertrauens und deiner göttlichen Entscheidungen du kannst trotzdem ein ganzheitliches Wohlbefinden haben, auch wenn es mal hier wehtut, auch wenn es mal hier drückt, auch wenn du warten musst auf eine Gebetsantwort. Du hast trotzdem Wohlbefinden. Warum? Weil deine Freude, dein Frieden und dein Glück nicht abhängig ist von deinen Umständen, sondern allein von Gott. Und auch wenn sich unsere Umstände ändern, einer wird sich niemals ändern, an dem du dich immer erfreuen kannst, wo du immer Kraft beziehen kannst. Es ist Gott, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, Leute. Und das ist, was ich dir wünsche. Das ist mir so wichtig, dass es wirklich in unser Herz sackt. Also sag nicht, oh, ich habe keine Erfolge im Leben und mir geht es so schlecht im Leben und schuld sind Papa und Mama oder Opa und Oma. Nein, hör auf damit. Segne sie. Sag Gott, da ist Mist passiert in der Vergangenheit. Und ich habe es gesehen, Tag ein, Tag aus, wurde damit konfrontiert, was dazu geführt hat, dass ich Mist gebaut habe. Weshalb ich jetzt, wenn ich jetzt nicht in dir bin, Jesus, weshalb ich bestraft werde. Aber wenn ich in dir bin, Jesus, weshalb ich auch gezüchtigt werde. Aber Gott, heute treffe ich eine göttliche Entscheidung. Warum? Weil ich Gottvertrauen habe. Ich vertraue darauf, dass du mein Heiler bist, dass du mein Retter bist, dass du mir alle meine Sünden vergibst. Und deswegen entscheide ich mich, dass ich nicht mehr sündige, dass ich aufhöre mit diesen Dingen, auch wenn es tough ist, auch wenn ich trotzdem manchmal fallen werde. Gott, ich weiß, in dir ist Freiheit zu finden. Nicht in meiner Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann werde ich ganzheitliches Wohlbefinden haben. Und wisst ihr, wer ganzheitliches Wohlbefinden hat, der hat echt viel zu geben. Du wirst ein Geber, das ist für die G. Ja, du wirst ein Geber sein und andere segnen mit dem, was du empfangen hast und mit dem, den du hast in deinem Leben, der einfach dein Herzglück. Stellt euch das mal vor, wenn du ein Mensch bist, voller Freude, voller Friede, was für einen Einfluss das auf deine ganze Family und dein ganzes Umfeld hat. Okay, ich könnte jetzt ewig weiter predigen, aber es ist 11:25 Uhr, deswegen... Seid gesegnet mit dieser Botschaft wirklich. Ihr seid berufen, ein Segen zu sein. Amen. Amen.